Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation. Mit Tobias Schmidt. Live aus dem Quadriga Café.
Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Folge des Berlin Mitte Talk. In dieser Folge habe ich mich mal an ein etwas anderes Thema gewagt, das vielleicht nicht das klassische Berlin Mitte Politikthema ist. Ich habe mit der Kriegs- und Krisenreporterin Sophia Meyer gesprochen, die im September ein, wie ich finde, sehr lesenswertes Buch veröffentlicht hat. Ihr erstes mit dem Titel Herz aus Stacheldraht. Seit 10 Jahren bereist Sophia Meyer die Kriegs- und Krisengebiete der Welt. Von Syrien bis Palästina, von griechischen Flüchtlingslagern bis in die Ukraine. Die Erfahrungen ihres Berufsalltags hat sie nun in ein Buch gepackt, in dem vor allem menschliche Schicksale im Mittelpunkt stehen. Ich war neugierig, habe Sophia Meyer eingeladen zu mir ins Quadriga Café und wollte von ihr wissen, was hat sie auf ihren Reisen erlebt? Welche Zustände hinterlassen Krieg, Armut und Flucht? Und welche Verantwortung trägt der Westen? Entstanden ist ein anregendes, stellenweise sicherlich auch kontroverses Gespräch mit Sophia Meyer, das ihr jetzt in voller Länge und ungekürzt nachhören könnt. Der Podcast wurde live vor Publikum im Quadriga Café in Berlin-Mitte aufgezeichnet. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Hören und freue mich wie immer über eure Rückmeldungen in den Kommentaren oder vielleicht sogar per Mail an tobias.schmidt@quadriga.eu. Bis dann. Liebe Sophia, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Sophia, du bist seit gut 10 Jahren Kriegsreporterin, bist seitdem in den verschiedensten Krisenregionen der Welt unterwegs, drehst Fernsehreportagen. Du warst in Syrien, im Westjordanland, Libanon, Afghanistan, Ukraine, in den Flüchtlingslagern von Griechenland, also wirklich an einer Menge Orten und hast eine Menge gesehen. Du berichtest natürlich auch über politische Verhältnisse, vor allem aber berichtest du über Menschen, über menschliche Schicksale. Einzelschicksale möchte man meinen, aber diese vielen Einzelschicksale setzen sich natürlich zu einem Mosaik zusammen, was dann durchaus wieder ein politisches ist. Ich will zum Einstieg vielleicht mit einer einfachen Frage starten, die dann vielleicht doch gar nicht so einfach ist. Was treibt dich an?
Große Frage. Was treibt mich an? Also meine Mama würde jetzt sagen, ein Gerechtigkeitssinn, aber ich finde, das ist schon, klingt schon nach sehr, sehr viel Haltung, womit ich aber auch okay bin. Ich glaube schon, dass mich antreibt das Bewusstsein, wie privilegiert ich bin in meinem Leben hier. Du hast gerade aufgezählt, wo ich überall war. Das klingt ja irgendwie total toll und mutig. Ich finde, das muss man aber immer kontextualisieren. Ich bin so privilegiert, in Deutschland zu leben, eine Wohnung zu haben, in einem Bett zu schlafen, ohne Angst haben zu müssen, dass Raketen vom Himmel fallen. Und ich bin so privilegiert, mit meinem europäischen Pass dort überall hingehen zu können, aber jederzeit auch wieder nach Hause zu gehen. Und ich glaube, mich treibt wahrscheinlich auch dieses Privileg an und das Wissen, und das habe ich ja vor Ort gesehen, erlebt, wie andere Menschen leben müssen und was in nicht wenigen Fällen auch wir, der Westen oder westliche Politik, damit zu tun haben. Und darüber aufzuklären und das sichtbar zu machen, treibt mich wahrscheinlich am meisten an.
Das ist der Job der Kriegs- und Krisenreporterin ja kein Job wie jeder andere. Es ist in der Regel ein wenig planbarer oder wenig langfristig planbarer Alltag, oft gefährlich, grundsätzlich auch wahrscheinlich eher schwierig mit dem Familienleben zu vereinbaren. Würdest du sagen, es ist ein bestimmter Menschenschlag, den man dort in dem Beruf findet? Oder anders gefragt, welche Eigenschaften muss man mitbringen für den Job der Kriegsberichterstatterin?
Also erstmal, ich habe nicht studiert und danach gesagt, jetzt werde ich Kriegsreporterin. Das ist ja auch so ein Label. Das kriegt man dann irgendwann und das Label ist auch okay, aber ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und sage, ich bin die Kriegsreporterin. Das war bei mir, würde ich schon sagen, eine relativ intrinsisch motivierte, natürliche Entwicklung. Ich habe mein Volontariat abgebrochen und bin nach Griechenland 2015, als die sogenannte Flüchtlingskrise losging, und habe dann sozusagen die Realitäten von geflüchteten Menschen auf den griechischen Inseln und dem griechischen Festland gesehen und bin dann Und das war auch vorher nicht mein Plan, den nächsten Schritt gegangen und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich sehen, wie leben denn die Menschen in diesen Ländern? Warum fliehen sie? Und bin dann weiter in den Libanon, Irak und so weiter. Und das heißt, es war eine relativ natürliche Entwicklung. Und welche Eigenschaften man braucht, boah, ich kann das gar nicht so pauschalisieren. Also da würden dann wahrscheinlich auch Leute sagen, man muss gewissen Mut haben, aber den möchte ich dann auch gleich wieder eingrenzen, weil es ist ja einfach mutig zu sein, wenn man privilegiert ist. Also ich kann mutiger sein als die afghanische Frau, die auf die Straße geht und gegen Taliban protestiert oder Menschen an der ukrainischen Front. Aber wahrscheinlich gehört schon so ein bisschen, ja, Bereitschaft, sich Risiken auszusetzen dazu. Und was ich auch mal in meiner Branche erlebe und wo ich weiß, dann wäre für mich der Punkt, wo ich diesen Beruf nicht mehr ausüben möchte, das ist, wenn Menschen zynisch werden. Und das erlebe ich manchmal in Krisen- und Kriegsregionen, wenn ich Kollegen, Kolleginnen treffe. Und dieser Zynismus den Menschen gegenüber, den Schicksalen oder dem Kriegsgeschehen als solches, der kommt nicht von einem schlechten Ort, der kommt wahrscheinlich auch aus einem Ort des Selbstschutzes, weil man, wenn man sich ständig mit so viel Leid und Traumata und natürlich auch existenziellen Situationen konfrontiert, das sehr schwer auszuhalten ist und dann hilft manchmal Zynismus, um damit umgehen zu können. Aber ich habe für mich immer gesagt, wenn ich jemals spüre, dass ich zynisch werde den Realitäten vor Ort und den Menschen vor Ort gegenüber, dann würde ich nochmal neu nachdenken, ob ich den Beruf wechsle.
Jetzt kann man diese Blickrichtung natürlich auch umdrehen und zu sagen, wenn man die Emotionen zu nah an sich ranlässt, dann geht ein Stück journalistische Distanz verloren. Ist das eine Gefahr, die du auch in deiner Arbeit siehst? Ich meine, dir wird ja zuweilen auch manchmal vorgeworfen, dass du in Aktivismus fällst. Ist das was, was du selber reflektierst und worüber du selber auch nachdenkst?
Also ich glaube, jeder Journalist ist erstmal ein Mensch und jeder, der das Gegenteil behauptet, ist unehrlich. Also ich glaube sogar, wenn Journalisten die neutralste Form veröffentlichen, die Nachricht, also es gibt ja verschiedene Formen, den Kommentar, die Nachricht, sogar die ist sozusagen, die kann nicht ganz objektiv sein, weil jeder Journalist eben auch ein Mensch ist mit Haltungen, mit Gefühlen, mit subjektivem Blick auf eine Sache. Punkt eins. Also ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen ehrlicher machen. Und Punkt zwei, du hast gerade gesagt, Aktivismus. Also wenn sich für unverhandelbare Menschenrechte und Menschenwürde und für unverhandelbares humanitäres Völkerrecht einzusetzen, Aktivismus bedeutet, dann wäre ich eine Aktivistin. Ich bin der Meinung, das bedeutet einfach nur Mensch sein. Und ich erwarte von jedem Menschen, egal ob Journalist, ob Bürger dieses Landes, dass man sich für diesen unverhandelbaren Wertekanon einsetzt und sich damit identifiziert. Und das tue ich auf jeden Fall.
Du hast jetzt alle deine Erfahrungen, die du gemacht hast im Laufe der letzten 10 Jahre, in dieses Buch gepackt, Herz aus Stacheldraht. Über den Titel werden wir wahrscheinlich gleich auch noch zu reden haben. Du berichtest ja aus anderen Ländern, aber du berichtest natürlich trotzdem für ein deutsches Publikum und auch das Buch richtet sich ja an ein deutsches Publikum. Was ist denn das Ziel des Buches? Was sollen die Leserinnen und Leser nach dem Lesen des Buches verinnerlicht haben, wenn sie von deinen Schilderungen erfahren?
Also das Ziel für mich, wenn ich das noch anfügen darf, war auch relativ therapeutisch. Wie du sagst, ich mache das jetzt seit 10 Jahren und ich hatte ein tiefes Bedürfnis in mir, all das, was ich gesehen und erlebt habe, einmal aufzuschreiben. Auch für mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und was sollen die Leser und die Leserinnen mitnehmen? Ich glaube wirklich, der Kern des Ganzen, um es runterzubrechen, ist, ich möchte mit diesem Buch für Empathie werben, weil ich das Gefühl habe, dass wir in sehr polarisierten Zeiten leben, wo uns, und da geht es mir nicht um gewisse politische Gruppierungen oder Ausrichtungen, wo uns vielleicht als Kollektiv die Empathie zunehmend abhanden kommt. Insbesondere für Menschen, die es vielleicht nicht so gut haben wie wir. Und mein Weltbild setzt sich am Ende auch aus dem zusammen, was ich dort draußen in der Welt erlebt habe. Und ich habe dieses große Privileg, dort gewesen zu sein. Ich habe das große Privileg, dass die Menschen egal ob in Israel, Palästina, Ukraine, Syrien, Afghanistan, mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Das ist ja auch erstmal was Großes, wie ich finde. Und wer wäre ich, wenn ich da nicht die Chance nutzen würde, und das tut dieses Buch in großen Teilen, die Geschichten dieser Menschen weiterzutragen und die Geschichten und Realitäten dieser Menschen auch in den deutschen Diskurs einzubringen, gerade wenn wir in Deutschland diskutieren über Flucht, über Migration, über Nahost, über die Ukraine. Das sind ja Dinge, die unsere deutsche Gesellschaft auch sehr, sehr, sehr bewegen. Und dieses Buch möchte eine weitere Perspektive in den Diskurs einbringen, nämlich eine menschenrechtsbasierte Perspektive.
Bevor wir in das Buch und damit auch in dein Erlebtes reingehen, würde ich vorher vielleicht noch mal ganz in den Anfang des Buches schauen. Du stellst dem Buch nämlich eine Triggerwarnung voran, weil du eben eindrücklich Gewalt, Tod und Menschenrechtsverletzungen in dem Buch beschreibst. Viele Stellen sind tatsächlich schwer zu lesen, insbesondere dann, wenn es um die Schicksale von Kindern geht. Und wenn selbst das Lesen für jemanden wie ich, der es gelesen hat, schwierig ist. Ich kann mir nur vorstellen, wie schwierig das ist, das selbst zu erleben, da selbst drüber zu schreiben. Wie getriggert bist du selbst manchmal von dem, was du als Triggerwarnung darstellst?
Da gibt es zwei Ebenen. Also das Buch behandelt ja zum einen Begegnungen mit traumatisierten Menschen. Ich glaube, so eine der eindrücklichsten Geschichten, und ich habe erst viel später verstanden, was die auch mit mir gemacht hat, aber ich würde das Beispiel mal nennen, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Ich bin ja damals, ich habe mein Volontariat abgebrochen, bin auf die griechischen Inseln und habe da sehr viel Zeit verbracht, auf Samos, auf Lesbos. Und ich werde nie vergessen, wie ich eine Familie interviewt habe auf Samos und in einem Zelt saß und der kleine Junge, 7, 8 Jahre alt, saß weinend vor mir und hat erzählt, wie nachts die Ratten kommen, und die waren dort überall. Und eine andere Familie hat mir erzählt, dass nachts ihrem Baby die Fingerkuppe abgeknabbert wurde von Ratten. Und ich erzähle diese Geschichte, weil sie zum einen zeigt, mit wie viel Traumata von anderen man sich auseinandersetzt, aber auch B, was es mit einem selber macht, weil sowas vergisst man nicht, und C, wie das auch meinen Blick auf den Westen und westliche Politik verändert hat. Weil ich bin ja damals nach Griechenland, ich habe meinen Master gemacht in Politikwissenschaft und Demokratiewissenschaft. Mir wurde in der Schule, in der Uni erzählt, wir, der Westen, wir sind die Guten, wir sind der Wahrer der Menschenrechte und Menschenwürde, und nach uns kommt erstmal lange nichts. Und dann bist du auf europäischem Boden und siehst dieses Elend und wie wir, und da ist es völlig egal, wo man sich politisch positioniert beim Thema Migration, wie wir mit Menschen, die fliehen, umgehen. Dass Kinder auf europäischem Boden leben und von Ratten angeknabbert werden. Und da kann ich auch für Obergrenzen sein, oder kann ich sagen, oh Gott, unser Land ist schrecklich überfordert von den Geflüchteten. Aber das kann niemals okay sein. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich das nochmal sagen darf, die Botschaft eigentlich dieses Buches. Es ist okay, lasst uns in der Demokratie streiten über diese Themen. Lasst uns verschiedene Gefühle haben. Lasst uns Sorgen des anderen akzeptieren und mit in den Diskurs einnehmen. Aber lasst uns niemals das okay finden. Und lasst uns sagen, egal wo man sich positioniert, die Menschenrechte, Kinderrechte und die Würde des Einzelnen muss immer unantastbar bleiben. Und das ist mein Plädoyer.
Du hast ja jetzt, wir haben es gerade schon aufgezählt, aus vielen Krisen- und Konfliktgebieten berichtet. Gibt es eine Region, ein Gebiet, was dir vielleicht ganz besonders am Herzen liegt oder wo du dich vielleicht auch aktuell gerade besonders mit beschäftigst?
Also dieser Tage ist es auf jeden Fall Nahost und ist, wenn es um einen konkreten Konflikt geht, natürlich Israel und Palästina. Damit beschäftige ich mich sehr viel. Es ist ja auch eines der Themen, die, glaube ich, auch viele Menschen in Deutschland sehr beschäftigt dieser Tage.
Du hast, das muss man vielleicht dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was in dem Buch beschrieben wird, du hast ab 2024 aus Israel und Palästina berichtet, nach Ausbruch des Gaza-Kriegs. In Gaza selbst warst du nicht, weil die israelische Armee dort keine ausländischen Journalisten reinlässt. Dafür warst du in der Westbank und hast dort eindrücklich das Leben der Palästinenser beschrieben, zwischen Mauern, Zäunen, Checkpoints der IDF, also der israelischen Armee. Wie ist die Situation dort in der Westbank und wie hat sie sich auch nochmal seit dem 7. Oktober verändert?
Ich muss noch eine Sache hinzufügen, weil du meintest, die israelische Armee lässt keine Journalisten nach Gaza. Doch, aber nur mit ihnen gemeinsam. Also das nennt man dann im Journalismus Embedded Journalism, also eingebetteter Journalismus. Das heißt, man ist unterwegs mit einer Kriegspartei, was per se auch okay ist. Ich glaube, da ist es immer nur wichtig im Journalismus, dass man es kenntlich macht. Wie ist dieser Bericht zustande gekommen? Und bei der israelischen Armee ist es in Gaza tatsächlich so, dass man zuvor unterschreiben muss, dass die Armee nochmal sehen darf, was man am Ende veröffentlicht. Und daran hatte ich einfach kein Interesse. Deswegen habe ich mich entschieden, unter diesen Umständen nicht aus Gaza zu berichten. Finde es aber durchaus legitim, wenn andere sich dafür entscheiden, wenn sie es denn kenntlich machen. Die Situation in der im Westjordanland, in der Westbank, die war damals, als ich dort war, das letzte Mal vor einem Jahr, schon sehr, sehr dramatisch. Im Sinne von, palästinensische Menschen werden dort regelmäßig angegriffen von radikalen Siedlern, werden getötet von radikalen Siedlern. Die Menschen leben dort per Gesetz als Menschen zweiter Klasse. Sie werden nach dem Militärrecht bestraft und nicht nach dem Zivilrecht. Ich war damals in einem Geflüchtetenlager, wo die Menschen wirklich unter unwürdigsten Bedingungen leben und es auch regelmäßig zu Gewaltakten zwischen, ich habe damals Kämpfer des islamischen Dschihad getroffen in diesem Lager und haben ein Interview mit denen geführt und wir mussten das abbrechen, weil es hieß, jetzt kommt wieder eine israelische Drohne. Also es ist wirklich, es erinnert einen fast auch optisch an Gaza, weil in diesen Lagern auch wirklich alles zerstört ist. Also eine sehr angespannte, eine sehr gefährliche Situation und für palästinensische Menschen dort eigentlich ja kein würdiges Leben, eben weil sie unter dieser Besatzung und in dieser jahrzehntelangen Entrechtung leben.
Du beschreibst in deinem Buch, dass du mit radikalen Stimmen auf beiden Seiten sprichst, sowohl mit Vertretern der radikalen israelischen Siedlerbewegung als auch, wie du eben gerade schon gesagt hast, mit Angehörigen der Organisation Islamischer Dschihad. Und was, finde ich, auffällt in den Gesprächen, die du mit denen geführt hast, ist, dass beide die jeweils andere Seite einfach fundamental nicht als Menschen sehen, anerkennen. Und man hat ja auch den Eindruck, dass es in beiden Gesellschaften inzwischen eigentlich fast bis in die Mitte der Gesellschaft sich verfestigt hat, dieser Eindruck. Trügt es oder würdest du das ähnlich sehen?
Ich würde das ähnlich sehen. Ich würde aber immer ergänzen wollen, auch wenn das wahrscheinlich nicht jedem gefällt, dass es ja schon so ist, dass die Palästinenser, also dass es kein ausgewogenes Machtgefälle ist. Falls du verstehst, was ich meine. Wir haben uns auf der einen Seite palästinensische Menschen, nehmen wir das Westjordanland, die seit Jahrzehnten eben unter Besatzung und Entrechtung leben. Und auf der anderen Seite haben wir radikale Siedler, die sich Land nehmen. Und wir haben Minister, die sozusagen diese Siedlerbewegung unterstützen. Damit will ich nichts legitimieren. Ich will es nur kontextualisieren. Deswegen, ich erlebe da schon ein sehr unausgewogenes Machtgefälle vor Ort. Aber was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass natürlich diese Situation vor Ort, und das wird immer so wenig gesehen, wir sagen ja zu Recht, wir als Deutschland, unsere oberste Prämisse ist, jüdisches Leben zu schützen. Und das würde ich immer auch so unterschreiben. Und Deutschland hat eine besondere Verantwortung. Ich glaube nur, wenn dieser Konflikt so weitergeführt wird und auch weiterhin von Deutschland so unterstützt wird, das Gegenteil der Fall ist. Weil das, was gerade in der Region passiert, macht kein jüdisches Leben weltweit sicherer. Es führt nur noch zu mehr Leid, zu mehr Tod, zu mehr Gewalt und zu mehr Hass. Und es macht übrigens, und ich finde, das ist ebenso schützenswert, es macht auch kein palästinensisches Leben sicherer. Weil wenn wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann ist es die Würde jedes Menschen. Und ich finde, dem müssen wir uns verpflichten.
Du bist ja im deutschsprachigen Diskurs eine der wahrscheinlich lautesten und bekanntesten Stimmen, die eben diesen deutschen Diskurs zum Israel-Palästina-Konflikt kritisierst. Hast ja gerade auch schon ein bisschen angedeutet, was dich daran stören könnte. Willst du vielleicht kurz, ich meine, ich glaube, die Argumente sind hinlänglich bekannt, da müssen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren, aber vielleicht kurz in a nutshell deinen Blick auf den deutschen Diskurs.
Ich glaube, der deutsche Diskurs ist in Teilen sehr einseitig. Er ist auch sehr angstbesetzt. Wenn ich mal sozusagen den Diskurs nehme und auf den Journalismus in Deutschland gucke, dann ist es ja nicht nur ein Gefühl, dass es Einseitigkeit gibt. Es gibt dazu Erhebungen. Reporter ohne Grenzen beispielsweise hat letztes Jahr einen Bericht dazu veröffentlicht, wo sie, ich weiß nicht wie viele, aber mit sehr vielen freien und festangestellten Journalisten in Deutschland anonym gesprochen haben, mit dem Ergebnis, dass es Selbstzensur gibt. Mindestens das, dass Journalisten in Deutschland Angst haben, Dinge zu sagen, Dinge zu schreiben, Angst haben vor beruflichen Konsequenzen. Und ich finde, das ist allein schon ein Bestand, den wir ernst nehmen müssen. Und ich kann das selber so bestätigen. Ich glaube auch da, wie dass ich sehr privilegiert bin. Ich bin eine deutsche Frau mit einem deutschen Namen und sehe so aus, wie ich aussehe. Ich habe mehr Raum, Dinge öffentlich zu kritisieren oder Haltung einzunehmen oder Kommentare zu verfassen, die sozusagen nicht dem Meinungskorridor entsprechen, ohne gecancelt zu werden. Während meine Kollegin beim Spiegel mit dem Nachnamen Ramadan als Beispiel mehr aufpassen muss, weil einer migrantisch gelesenen Kollegin eher unterstellt wird, dass sie sozusagen biased ist oder nicht objektiv ist. Also ich glaube, dass ich auch da wieder sehr, sehr privilegiert bin. Aber auch hier, mir geht es nicht darum, Seite für Israelis oder Palästinenser zu ergreifen. Mir geht es darum, dass wir das ernst nehmen, was mir in der Schule erzählt wurde. Nämlich, dass Menschenrechte und Völkerrecht die Grundlage von allem sind und dass wir das nicht selektiv anwenden können. Sie sind universell und sie können auch nicht über der sogenannten Staatsräson stehen. Ganz oben müssen Menschenrechte und Völkerrecht stehen. Und zwar nicht nur bei diesem Konflikt. Also ich kritisiere das auch bei anderen Konflikten.
Dann blicken wir doch mal auf andere Konflikte. Wie schon gesagt, du warst ja generell schwerpunktmäßig im Nahen Osten unterwegs, Syrien, Libanon, Irak, Afghanistan. Du warst 2019 das erste Mal in Syrien, damals noch unter Machthaber Bashar al-Assad. Du warst dann dieses Jahr im März nach dem Sturz des Assad-Regimes erneut dort und hast schon einige Veränderungen festgestellt unter dem Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa. Magst du uns da vielleicht einmal kurz mitnehmen, wie es dort jetzt in Syrien aussieht?
Also die größte Veränderung war, dass ich damals undercover dort war und gar kein Visum hatte. Und jetzt, man kann sich's nicht vorstellen, es ist fast wie in Deutschland. Man schreibt eine E-Mail, beziehungsweise füllt ein Formular aus und dann kommt 4 Tage später in meinem Fall die Bestätigung, liebe Frau Meier, wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen und jetzt kann man nach Syrien einreisen. Also eine ganz normale Akkreditierung bekommen. Damit will ich nichts relativieren von dieser neuen Regierung, bitte nicht falsch verstehen. Aber da war ich schon mal so, okay, spannend, weil bei der ersten Reportage hat das nicht so einfach funktioniert.
Aber ist es vielleicht auch so ein bisschen, um Goodwill gegenüber der westlichen Öffentlichkeit zu zeigen?
Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe das damals, kurz einen Schwenker in ein anderes Land, ohne das gleichsetzen zu wollen, aber da war das so. Ich bin, nachdem die Taliban die Macht übernommen haben, sehr schnell nach Afghanistan gereist. Auch in einer totalen Harakiri-Aktion. Aber die waren, also ich durfte mit auf den Truck fahren. Ich konnte auf dem Pickup-Truck sitzen und mit den Taliban durch Kabul fahren, während sie, aufgepasst, nach Kämpfern des Islamischen Staat gesucht haben. Und ich war so, okay, also die machen ja hier alles möglich für westliche Reporter. Und das war definitiv Strategie. Das war so, kommt alle, wir machen alles möglich, seht ihr, wir sind gar nicht so schlimm. Ein Jahr später bin ich wieder nach Afghanistan und haben sie mich rausgeworfen und ich war eine Stunde lang beim persönlichen Gespräch des Sprechers des Außenministeriums. ein Mann, der selber in Neuseeland groß geworden ist, aber zutiefst radikalisiert war und der zu mir gesagt hat, Entschuldigung, wir haben keinen Bock mehr auf euch westliche Journalisten, ihr könnt bitte alle gehen. Das heißt, da war definitiv die Strategie, wir zeigen euch, wir sind die Guten.
Das heißt, die Tauwetterperiode war dann auch relativ schnell wieder vorbei.
Ja, deswegen mal gucken, wie es jetzt dann in einem Jahr ist. Haben wir jetzt ja fast tatsächlich die Machtübernahme von Ashara. Mein Ziel war bei dieser Reise jetzt nach Syrien, und das war eigentlich nur ein kleines Ziel, aber mir geht es ja vor allem immer darum, die Chance zu nutzen, mit den Menschen zu sprechen. Mein Ziel war, mit Sunniten zu sprechen, mit Schiiten, mit Alawiten, mit Drusen, mit Christen und mit Kurden und mit Jesiden. Ich wollte ein Gefühl dafür bekommen, wie ist die Stimmung, was sind die Hoffnungen, was sind die Sorgen, was sind die Ängste. Und das sind natürlich nur ganz kleine Ausschnitte einer Realität, das muss man sich auch immer wieder klar machen. Aber was wirklich alle geeint hat, das war, und das kann man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, wenn man sich denkt, okay, da hat jetzt irgendein Islamist die Macht übernommen, aber dass sie wirklich alle eine kleine Hoffnung in dem Herzen gehabt haben, dass es gut werden kann mit ihm in Syrien. Das hat sie wirklich geeint, ja.
Das ist ja schon eigentlich bemerkenswert, wenn man die Vorgeschichte kennt und auch die Berichte über Al-Sharaa, Al-Jolani vor der Machtübernahme gelesen hat, dass wirklich von jemandem, der einer, ja, eigentlich muss man sagen, radikal-islamistischen Terrormiliz angehört, jetzt eine Hoffnung ausgeht für dieses geschundene Land.
Ja, vielleicht, wenn man weiß, was die Menschen die Jahrzehnte davor ertragen haben. Ich glaube, das ist ehrlicherweise auch urmenschlich, dann zu sagen, wir haben das jetzt überlebt und was bleibt ihnen, wenn nicht die Hoffnung, ehrlicherweise? Es ist ihr Syrien. Und Syrien hat so eine wundervolle, diverse Zivilgesellschaft. Ich habe da auch wirklich Sachen erlebt, wie sich Kirchenvertreter treffen mit Sunniten und die gemeinsame Podien machen und über diskutieren, wie kann unser Syrien ein diverses Syrien sein, wie kann jeder Teilhabe in einer im besten Fall Demokratie haben, und alleine diesen Spirit zu erleben, wie die Menschen wirklich Bock haben, dieses Fenster jetzt zu nutzen. Es ist ja wie ein Fenster, so fühlt es sich ja an. Dieses Fenster zu nutzen und sagen, wir gestalten das jetzt hier mit. Das fand ich extrem berührend.
Unser Außenminister hat ja auf seiner Syrienreise kürzlich festgehalten, dass das Land zu zerstört ist oder zu instabil ist, um dorthin abzuschieben. Nach dem, was du mir jetzt gerade erzählt hast, kriege ich ja fast ein bisschen ein anderes Bild, oder? Wie ist deine Einschätzung dort? Ist es ein Land, wo man nicht würdig leben kann, oder ist es ein Land, wo die Hoffnung besteht auf eine Zukunft?
Also ich glaube, beides ist gleichzeitig möglich, dass es ein Land ist, in das man niemals abschieben sollte zum jetzigen Zeitpunkt und kein würdiges Leben führen kann. Wir haben Arbeitslosigkeit über 90%, Armut über 90%, und gleichzeitig kann es Menschen geben, die Hoffnung haben. Also ich finde, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, und ich finde persönlich diese Abschiebedebatten wirklich unwürdig. Ich finde es unwürdig. Es war ja so, dass, ich glaube, Jens Spahn ein oder zwei Tage nach der Machtübernahme schon von Abschiebungen gesprochen hat. Ich glaube, wir sollten dem Land jetzt erstmal ein bisschen Zeit geben und gucken, wohin sich das entwickelt, gucken, wie wir unterstützen können, dass die Menschen sich dort überhaupt ein Leben aufbauen können, Stichwort Sanktionen aufheben und so weiter, wirtschaftliche Unterstützung. Eins kann ich mit Sicherheit sagen, es gibt sehr viele Syrer und Syrerinnen vor Ort, im Libanon, aber auch in Deutschland, die, wenn sie die Möglichkeit haben, sehr, sehr gerne dieses Land wieder aufbauen möchten, weil auch da, ich finde, wir führen diese Debatten über Migration und Syrer und Afghanen teilweise von so einem Podest aus, als wären wir der Westen das Beste, was sie haben könnten. Nein, kein Mensch möchte seinen Himmel verlassen, seine Heimat verlassen, seine Gerüche, seine Familie verlassen, wenn er nicht wirklich keine Perspektive hat. Und keine Perspektive zu haben bedeutet eben, wie ich finde, nicht nur, dass Raketen vom Himmel fallen und mein Leben bedroht ist. Keine Perspektive bedeutet auch, dass ich nicht weiß, wie ich meine Familie ernähren soll oder wie ich mich selbst ernähren soll oder ich keine Arbeit habe. Und ich finde, auch das sind menschlich nachvollziehbare Gründe zu fliehen.
Du hast gerade schon angesprochen, dass du im Pickup mit den Taliban in Afghanistan unterwegs warst. Du hast mehrere solche Szenen im Buch geschildert. 2017 warst du mit den kurdischen Peshmerga-Kämpfern in der irakischen Region Sinjar unterwegs. Das ist die Einheit, in der unter anderem auch viele Frauen kämpfen. Wie ist es so, mit Soldaten auf Mission zu sein und die über Einsätze zu berichten? Wie stellt man sich das vor?
Normal. Ja, spannend. Was meinst du, wie man sich das vorstellt?
Naja, also ich meine, das sind ja immerhin militärische Einsätze. Also das ist ja potenziell sehr, sehr gefährlich. Das ist ja nicht, dass man sich einmal ins Auto setzt und mitfährt, sondern man muss doch bestimmt gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen. Man kommt ja wahrscheinlich auch nicht so einfach da drauf. Also wie läuft das ab, wenn du jetzt sagst, okay, ich würde gerne mit einer Patrouille mitfahren? Was musst du dafür tun und wann nehmen die dich überhaupt mit?
Also da gibt es keine einfache Antwort drauf, weil es immer anders ist zum Thema Sicherheit. Auch da muss ich dich enttäuschen. Ganz oft geht das so schnell und irgendwie und man muss schnell eine Entscheidung treffen und muss sagen, bin ich jetzt bereit, mich diesem Risiko hier auszusetzen, ohne ein Sicherheitskonzept zu haben? Bestes Beispiel, das Lager im Westjordanland, wo ich jetzt die Chance hatte, im besten Fall Kämpfer des islamischen Dschihad zu interviewen. Also da hatte ich kein Sicherheitskonzept. Als ich mit den Taliban auf dem Truck saß, dann wir tagelang, ich und mein Stringer-Fixer, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, das sind lokale Journalisten oder Producer, die uns helfen, überhaupt die Geschichten zu bekommen, die Kontakte zu bekommen, für uns übersetzen. Ohne die wären wir westliche Journalisten meistens ziemlich aufgeschmissen, nur kriegen die ganz selten Credit. Und bei den Taliban hat der dann tagelang dahinterher telefoniert und dann hieß es auf einmal, ja, jetzt könnt ihr kommen. So. Bestes Beispiel, ich habe im Libanon zweimal mit der Hamas gesprochen und ich wollte mit dem außenpolitischen Sprecher sprechen und da hieß es wochenlang auf keinen Fall, der will nicht, wir reden nicht mit westlichen Journalisten, schon gar nicht mit Deutschen. Und dann saß ich im Café in Beirut mit einem Freund, auch in einem zu Glitzersandalen und dann kam der Anruf, jetzt könnt ihr kommen, er spricht mit dir, jetzt. Und also welches Sicherheitskonzept habe ich da? Ich hatte nicht mal eine Fragenliste. Und deswegen, also in vielen dieser Extremsituationen, in Krisen- und Kriegsregionen, gibt es nicht wirklich ein Sicherheitskonzept, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so toll rüberkommt, weil es sollte es wahrscheinlich, aber es muss oft spontan laufen.
Okay, spannend. Hast du eigentlich jemals, wenn du jetzt mit Islamisten zu tun hattest, ob Hamas oder Taliban in Afghanistan, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du unsicherer bist, weil du eine Frau bist? Oder ist es so, du bist Westlerin, für die sind Wester sowieso alle gleich?
Ich war noch nie ein Mann, deswegen kenne ich den Vergleich nicht so gut.
Gute Antwort.
Ja. Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile, ehrlicherweise. Ich habe mich nie in diesen Situationen anders behandelt gefühlt, außer tatsächlich bei den Taliban. Da war ich damals mit meinem männlichen Kameramann vor Ort und das war total absurd, weil die haben den geliebt, immer Bruder, Bruder, komm her. Und ich stand da und ich war die Reporterin vor der Kamera und habe die Interviews geführt. Die haben mich komplett ignoriert. Und dann haben die aber mit mir gesprochen und das habe ich vorher auch noch nie erlebt und weder bei Hamas oder sonst irgendwo. Die haben mich nicht angeguckt, haben immer vorbeigeguckt. Also das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Interviews haben sie mir trotzdem gegeben, aber ich könnte nicht sagen, um dieses Klischee zu erfüllen, ich habe mich als Frau in diesen Kontexten besonders bedroht gefühlt. Ich möchte noch einen Gedanken dazu äußern, weil ich auch da das Gefühl habe, dass es immer so Stereotype über muslimische Männer per se in diesen Ländern gibt. Gibt es dort Männer, die ein anderes Frauenbild haben oder ein schwieriges Frauenbild haben? Auf jeden Fall. Und gleichzeitig gibt es auch super viele Männer, die dort den Kampf für die Frauen der Emanzipation mitführen. Verstehst du auch da? Es ist immer nicht so schwarz-weiß, wie wir das hier gerne in den Debatten oft zeichnen wollen. Deswegen versuche ich immer klarzumachen, dass ich unabhängig jetzt von Taliban und Hamas, erstmal Menschen begegne und die mir auch als Mensch begegnen. Und das möchte ich erzählen und näher bringen.
Absolut spannend. Du bist ja auch, wenn schwerpunktmäßig, nicht nur im Nahen Osten unterwegs. Du bist zum Beispiel auch einen Tag nach dem Kriegsausbruch in die Ukraine gereist. Wie war es denn da? Wie kam es? Das klingt ja auch alles sehr spontan. Wie ist denn da die Geschichte dazu?
Also da ist der große Vorteil, dass ich nicht für die Öffentlich-Rechtlichen arbeite, weil da würde das so nicht funktionieren. Da braucht es erstmal ein Sicherheitskonzept. Bei mir war das damals so, also ich war noch in Festanstellung und habe meinen Chefs gesagt, ich muss in Ukraine. Oh, ich weiß nicht, wie diese Geschichte erzählen kann. Ja, egal. Okay, und da war Karneval in Köln. Und dann war leider, also war kaum einer erreichbar, weil Karneval war, außer mein oberster Chef. Und der hat dann so eine WhatsApp-Gruppe gegründet und keiner hat geantwortet. Und dann ich so, ja, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Und dann war der so, ja, okay, dann komm, los geht's. Ja, und
dann, der oberste Chef das sagt dann.
Genau, und dann bin ich relativ spontan los. Und auch da, also da geht's dann drum, innerhalb von 24 Stunden, klar, du musst dein Equipment packen, deine Schutzweste, du brauchst einen Kameramann. Ich hatte auch einen Protagonisten, den ich begleitet habe, Serkan Ehren, der dort Hilfsgüter hingebracht hat. Und ich hatte dann alles, was ich brauche. Einen Protagonisten, meine Schutzausrüstung, einen Kameramann und dann ging's los. Aber auch da, welches Sicherheitskonzept sollte dir groß helfen? Damals wussten wir überhaupt nicht, was passiert. Wir hatten keine Ahnung, wie dieser Krieg sich entwickelt. Wir dachten damals alle, dass Kiew direkt eingenommen wird, falls du dich erinnerst. Und da geht's dann einfach nur drum, ja, so vorsichtig wie möglich zu agieren und den Job einfach zu machen und zu funktionieren vor allem.
Wenn du jetzt die auch deutsche mediale Berichterstattung aus den nahöstlichen Kriegs- und Krisengebieten vergleichst mit der Berichterstattung aus der Ukraine, siehst du da große Unterschiede oder ist es im Prinzip ähnlich von der Berichterstattung und auch vielleicht von der Art der Betroffenheit und der Empathie, mit der über diesen Krieg berichtet wird?
Also ich glaube, dass sich da doppelte Standards offenbaren tatsächlich. Auch in der Politik. Ich sehe zum Beispiel, wenn du jetzt Ukraine und Nahost ins Verhältnis setzt, wir als Medien, aber auch die Politik und in Teilen auch als Gesellschaft sind sehr schnell dabei, Kriegsverbrechen in der Ukraine zu benennen und zu verurteilen. Wenn Russland ein Krankenhaus bombardiert, ist der Aufschrei riesig und zwar zu Recht. So. Wenn Ähnliches in Gaza passiert, neigen wir dazu, zu relativieren, zu beschwichtigen, auf irgendeine absurde Art und Weise zu kontextualisieren, warum es jetzt okay wäre, regelmäßig Krankenhäuser und medizinisches Personal und Journalisten zu töten. Und da sehe ich auf jeden Fall Unterschiede. Ja, leider.
Aber glaubst du, das liegt daran, weil es eben in der Ukraine um weiße Europäer geht? Oder liegt es nicht vielleicht auch daran, dass Russland für uns in Mitteleuropa als eine Bedrohung wahrgenommen wird für uns selbst und wir deswegen eine höhere Solidarität mit der Ukraine haben in ihrem Abwehrkampf?
Ich glaube, es ist multikausal. Ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort darauf. Ich glaube, natürlich liegen dem Ganzen auch Rassismen zugrunde, definitiv. Bei dem einen geht es um Muslime, es geht um dunkelhäutige Menschen, es geht per se auch einfach um Menschen, die uns ferner sind, zu denen wir weniger Bezug haben. Selbstverständlich ist Rassismus ein Grund. Dann ist, glaube ich, auch ein Grund, was ich vorhin gesagt habe, Unsicherheit in der Berichterstattung, Ängste, nichts Falsches sagen zu wollen, nicht in eine Ecke gestellt zu werden und so weiter. Und bei der Ukraine-Berichterstattung finde ich ehrlicherweise auch, dass wir uns manchmal zu einfach machen. Ich weiß, dass es sehr schwierig ist, aus Russland zu berichten, aber ich denke mir manchmal, wenn ich das sagen darf, was ist eigentlich mit all diesen, ich weiß nicht wie viele, hunderttausenden Menschen, die auf russischer Seite gestorben sind? Und da geht es mir nicht darum, Täter und Opfer irgendwie zu vermengen. Es ist ganz klar, wer der Aggressor ist und es ist ganz klar, wer das Opfer ist. Aber es gibt ja auch diese wirklich schlimmen Schicksale auf der anderen Seite. Und da frage ich mich auch manchmal, und da fasse ich mich ehrlicherweise auch an die eigene Nase, ist es nicht auch mal wichtig, über diese Schicksale zumindest zu erwähnen? Die finden ja nur in Zahlen statt, ausschließlich in Zahlen statt. Und auch da gibt es Mütter, die ihre Kinder verlieren.
Vielleicht kurz mal ein kleiner Exkurs, weil wir bei der Ukraine sind. Was ist dein Blick auf den amerikanisch-russischen Plan zur Beendigung des Krieges aktuell?
Also ich finde, der Plan ist in seiner ursprünglichen Formulierung eine Frechheit der Ukraine gegenüber und unwürdig, weil er vor allem verlangt, dass die Ukraine Gebiet abgibt, das noch nicht mal militärisch erobert wurde von Russland. Also das ist in keiner Welt akzeptabel. Und gleichzeitig finde ich es gut, dass zumindest wieder irgendetwas auf dem Tisch liegt, von dem jetzt wieder weiter verhandelt wird. Wo jetzt, auch wenn es ursprünglich nicht in der Anlage so gedacht war, es war ja nur von USA und Russland ausgearbeitet, auch das ist übrigens eine Frechheit, aber wir haben jetzt wieder etwas, worüber diskutiert wird, wo Europa mit einbezogen wird, wo die Ukraine mit einbezogen wird. Jetzt natürlich nur die große Frage, was wird Putin machen, wenn der nachverhandelte Plan auf seinem Tisch landet? Und ich bin ehrlicherweise wenig optimistisch, weil alles so aussieht, dass Putin kein Interesse hat, diesen Krieg zu beenden.
Letztes Thema, was sich natürlich durch dein Buch zieht und was auch vom Titel des Buches ausgeht, Herz aus Stacheldraht, ist dann eine dröhnende Kritik an dem, was wir gemeinhin als den Westen bezeichnen, also das normative Konzept des Westens als ein Gebilde, was aus vermeintlich überlegenen Werten aufbaut. Dir ist sehr daran gelegen, dieses Gebilde zu dekonstruieren in deinem Buch. Du hast gerade auch schon angedeutet, warum das so ist. Magst du vielleicht nochmal darlegen, was deine fundamentale Kritik ist an dem westlichen Agieren auf der globalen Bühne?
Also du sagst, mir ist so daran gelegen, das war nie mein Vorhaben. Nochmal, ich bin selber in der Welt groß geworden, ich bin in einem Deutschland sozialisiert worden, ich hatte das Privileg, studieren zu dürfen, meinen Bachelor zu machen, meinen Master zu machen, eben genau in diesen Themengebieten. Und ich habe mein Studium abgeschlossen und bin raus in die Welt und ich habe diese Überzeugung tief verinnerlicht. Ich war eine extrem stolze Europäerin mit dem Gefühl, ja, wir sind die Guten. Und ich dachte auch, ja, wir exportieren jetzt hier Demokratie und Menschenrechte und Menschenwürde. Das war auch mein Weltbild, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieses Weltbild Risse bekommen hat. Das ist nicht am Schreibtisch passiert. Das ist im griechischen Geflüchtetenlager passiert. Das ist in Afghanistan passiert, als die deutsche Ortskraft vor mir saß unter Tränen in der Angst, dass sie von den Taliban gefunden wird und er und die Kinder getötet werden. Das ist an all diesen Orten dieser Welt passiert, wo ich gesehen habe, wie in Teilen verlogen westliche Politik ist und wie auch westliche Politik dazu beiträgt, die Zustände vor Ort zu gestalten. Und das ist, glaube ich, so der Kern für mich oder die Kernkritik, dass wir sagen, wir sind die Guten, wir sind die Besseren und dabei völlig ausblenden, was wir eigentlich auch auf der Welt anrichten. Stichwort Waffenlieferungen, Rüstungsexporte, nehmen wir Afghanistan, in Länder einmarschieren, danach die Menschen im Stich lassen. Nehmen wir aber auch das große Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird, Klima, wie wir sozusagen dazu beitragen, die Erde auszubeuten, Lebensgrundlagen vor Ort von Menschen zu zerstören und uns dann wundern, wenn sich Menschen auf die Flucht begeben. Das wird ja auch noch ein Thema, das in den nächsten Jahrzehnten riesig beschäftigen wird. Und ja, mir geht es, glaube ich, darum, den Blick dafür wieder ein bisschen zu schärfen und das mit in diese Debatte einzubringen.
Du benennst auch Hoffnungspunkte in dem Buch. Ein ehemaliger Politiker, der in dem Buch eine ganz besondere Rolle spielt, ist Norbert Blüm, der ehemalige Bundesarbeitsminister unter Kohl. Du hast Blüm im Februar 2016 im Flüchtlingslager Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze kennengelernt. Magst du uns vielleicht erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, also Norbert Blüm hat ein komplettes Kapitel in diesem Buch bekommen und er ist tatsächlich auch ein Mensch, der mich begleitet hat und der mir sehr viel bedeutet hat und der mich auch bestärkt hat. Ich habe ihn damals kennengelernt in diesem Lager und habe ihn dann auch immer und immer wieder getroffen. Und ich habe ihn kennengelernt zu einer Zeit, wo ich wahrscheinlich bei Weitem nicht so selbstsicher war oder so in mir ruhend, wie ich das jetzt bin. Es war damals auch so, dass Leute gesagt haben, ja, ist die jetzt Journalistin oder was macht die da in dem Flüchtlingslager? Und Norbert Blüm war jemand, der mich darin bestärkt hat, dass den Weg, den ich gehe und der eben Haltung hat, wenn es um Menschlichkeit und um Empathie und um Menschenrechte geht, dass der Weg gut ist und dass der richtig ist. Und ich habe ihn dann das letzte Mal gesehen, ich glaube 2019, und dann war er leider verschwunden und wir konnten ihn nicht mehr erreichen. Und dann hat er irgendwann, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, einen Text veröffentlicht in der Zeit und erzählt, dass er ganz, ganz lange im Krankenhaus war und dass er gelähmt ist. Und ich habe ihm dann damals eine lange E-Mail geschrieben. Ich habe zu der Zeit im Libanon gelebt und habe nie eine Antwort bekommen. Und dann bin ich Wochen später zurück nach Deutschland geflogen und habe mein deutsches Handy angeschaltet, habe gesehen, dass er versucht hatte, mich zu erreichen. Aber da war er schon tot. Und hatte dann eine Voicemail von ihm auf dem Handy, die habe ich bis heute zum Glück. Und da sagt er dann, und ich glaube, das erzählt ganz viel, warum er so eine Bedeutung für mich hatte. Da sagt er: Hallo, mein linkes Mädchen, hier spricht der uralte Großvater. Im Kopf noch ganz gut, aber ansonsten ein Schrotthaufen. Bleiben Sie Ihren Ideen treu. Und das von einem CDU-Politiker. Aber Norbert Blüm stand genau für das, was ich heute so schmerzlich vermisse, was ich vorhin meinte. Es ist egal, wie wir uns zu einzelnen Themen im demokratischen Diskurs positionieren. Aber diese Menschlichkeit, diese Nächstenliebe, die ist unverhandelbar. Und genau dafür stand er. Und mir hat das total viel bedeutet, dass er mich als einen guten Menschen gesehen hat und mich bestärkt hat, das so zu machen, wie ich es mache. Und es hat mir total viel bedeutet, dass es solche Menschen und Politiker wie ihn gab, die ich dieser Tage leider kaum noch sehe.
Da würde sich jetzt auch direkt meine abschließende Frage anschließen, ob du heute jemanden in der Rolle von Norbert Blüm siehst, jemand, der einsteht für Humanität, für seine eigenen Werte. Ist es vielleicht jemand wie Johann Wadephul, der sich jetzt ich nehme deinem Gesichtsausdruck nein, aber vielleicht fällt dir ja jemand ein.
Ehrlicherweise schwierig. Also, ich hatte ein bisschen drüber nachgedacht, aber mir fällt dieser Tage leider keiner ein.
Das ist ja auch eine Aussage. Ich bedanke mich sehr. Schön, dass du da warst. Schön, dass du aus deinem Buch erzählt hast von deinen Erlebnissen. Und vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.